Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Moçambicanas e moçambicanos, caros compatriotas, é com elevada honra que anuncio o início da primeira exportação de gás natural liquefeito, GNL.
Das war im letzten November, da verschiffte Mosambik das erste Mal Flüssiggas in Richtung Europa. Ein Ereignis, das der Präsident des Landes damals mit großem Stolz und voller Zuversicht verkündete. Und das, obwohl der Norden des Landes, wo die gigantischen Erdgasfelder ja vor den Küsten liegen seit Jahren und auch immer noch von islamistischen Milizen terrorisiert wird. Aber wie so oft, wenn wichtige Rohstoffe entdeckt und ausgebeutet werden, herrscht ebenso eine Art Goldgräberstimmung. Und Mosambik hat viele wichtige Rohstoffe. Neben Gas zum Beispiel auch Schwermineralsande für die Industrie. Auch sie sollen abgebaggert werden und damit dann gleich die zweite Dünenreihe an der Küste. Unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und in Mosambik unterwegs war Stefan Ehlert. Er lebt vor Ort und hat sich für die Recherche in die Region Inhambane begeben, wo ganze 25.000 Hektar an Konzessionen zum Abbau dieser wertvollen Sande vergeben wurden. Hier sind seine Eindrücke von den Sorgen und auch den Hoffnungen der Menschen vor Ort.
Regen prasselt auf das Laub des großen Cashew-Nussbaums. Darunter haben sich einige Bewohnerinnen und Bewohner von Yalikokoane versammelt. Ein idyllisch wirkendes Dorf in der mosambikanischen Provinz Inhambane, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Maputo. Die Runde betet und singt dafür, dass sich ihre Hoffnungen auf ein geplantes Bergbauprojekt auf ihrem Land erfüllen mögen. Dorfvorsteher Juliao Sikisse sagt, sie seien sogar bereit, dafür ihr Dorf aufzugeben und umzuziehen.
Der Weg, die Gemeinde zum Umzug zu bewegen, ist, zu zeigen, welche Veränderungen uns bevorstehen. Es wird Arbeitsplätze geben, fließend Wasser und Strom. Dafür sorgt dieses Unternehmen.
Die Firma, an die hier so viele Hoffnungen geknüpft werden, heißt Mutamba Mineral Sands, kurz MMS. Sie ist eine Tochter des australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto und will in der mosambikanischen Provinz Inhambane in der zweiten Dünenreihe Schwermineralsande abbauen, die dort an der Küste zu finden sind. Mehr als 100 Leute sollen eingestellt werden und zunächst rund 10 Millionen US-Dollar an Investitionen in den Tagebau fließen. Schon jetzt hätten einige junge Leute Arbeit bei der Firma gefunden, sagt Dorfvorsteher Sikisse. Die Stromgeneratoren, sie laufen schon. Schwermineralsande oder auch Schwersande sind nicht zu verwechseln mit seltenen Erden, aber auch sie sind wichtige Komponenten industrieller Produktion. In Inhambane geht es konkret um den Abbau von Ilmenit, auch als Titaneisen bekannt, außerdem um Rutil und Zirkon, Minerale, die etwa der Herstellung von Farben und Porzellanglasuren dienen. Über Maputo und Südafrika werden die Rohstoffe nach China verschifft. Je Tonne kostet das Konzentrat auf dem Weltmarkt aktuell zwischen 400 und 2000 US-Dollar. Fällt von dem Geld etwas ab für die Dörflerinnen und Dörfler in Inhambane? Etwa für die Ausstattung der meist schlecht ausgestatteten Schulen? Alle hoffen jedenfalls nun auf den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region und darauf, dass sich infolge des Bergbaus die Lebensbedingungen verbessern werden. Die Erwartungen sind hoch, etwa die der 21-jährigen Dercia Castro.
Wer immer uns von hier verdrängt, kann uns nicht an einen Ort verfrachten, wo es keine Schule gibt oder so etwas. Wir verlangen, dass es dort Strom gibt, eine Schule, einen Markt. Wir erwarten viele Dinge. Wenn es das alles nicht gibt, dann ziehen wir auch nicht um.
Eine Kommission aus Regierungsvertretern und Dorfbewohnern soll darüber befinden, an welchem Ort die Umzusiedelnden eine Zukunft finden. In einem ersten Schritt wären es mehr als 300 Menschen, die umziehen müssten. Heute leben sie nahezu alle von ihren Kokospalmen, Mangos, von Gemüseanbau und ein paar Stück Vieh. Wer garantiert, dass sie nicht wie andere vor ihnen für dumm verkauft werden und ihre Träume platzen. Wo gibt es Land für sie mit fruchttragenden Bäumen, die noch nicht irgendjemandem gehören? In Yamane nennt sich Terra da Boa Gente das Land der freundlichen Menschen. Aber wenn es um ihr Land geht, lassen auch die nicht mit sich spaßen. Die Bäuerin Luisa Joaquim etwa besitzt hunderte Kokospalmen, für die sie entschädigt werden möchte. Sie erwartet zudem, dass nicht nur das lebende Inventar ihres Dorfes umzieht, wenn es für den Bergbau geräumt wird.
Wenn ich umziehen soll, muss auch der Friedhof an den neuen Ort verlegt werden.
Mas isso custa muito dinheiro.
Não sei. Isso não é comigo. Isso não é comigo. A pessoa que me retira aí.
Die Kosten der Umsiedlungen seien nicht ihr Problem, fügt die Bäuerin hinzu. Wer von ihr verlange, ihr Dorf aufzugeben, müsse sicherstellen, dass ihr gesamter Besitz an den neuen Wohnort gebracht werde, auch ihre toten Familienangehörigen. Allein auf den 261 Hektar Land, die die Firma MMS für ein erstes Pilotprojekt nutzen will, liegen 16 Friedhöfe der Schwersandgewinnung im Weg. Die gesamte Konzession umfasst aber eine hundertfach größere Fläche von 25.000 Hektar Land, ein Gebiet nahezu halb so groß wie der Bodensee und mehr als 80 Kilometer lang. Es geht um ein Milliardengeschäft. Zahlreiche Dörfer und tausende Menschen sind betroffen, wenn die großen Bagger anrücken, um an ausgewählten Stellen bis in eine Tiefe von 10 Metern den Sand abzubaggern. Lodgebetreiber und Hoteliers befürchten Einbußen, denn ihre Gäste müssten auf dem Weg zum Strand zunächst die Baustellen queren, auf denen dann Bagger und Schwerlaster Millionen Tonnen Sand bewegen. Die Hotelbranche ist dementsprechend wenig erfreut über die Schwersandgewinnung vor ihrer Haustür. Aber der zuständige Verwaltungschef des betroffenen Landkreises Jangamo, José Jeremias, er sagt, er rechne damit, dass die behördliche Genehmigung sehr bald erteilt werde. Die Produktion könne vermutlich noch in diesem Jahr beginnen.
As expectativas são positivas na medida em que irão contribuir para o crescimento do distrito.
Er erwarte wachsende Einnahmen für seinen Landkreis, sagt Landkreischef Jeremias. Er rechnet zudem mit zumindest ein paar Arbeitsplätzen für die lokale Jugend und mit einer Verbesserung der Infrastruktur. Denn an der Stelle der vorhandenen Sand- und Schlammpfade müssen Straßen gebaut werden, die auch Schwerlaster passieren können. Jeremias betont, die aktive Einbindung der Bevölkerung im Planungs- und Genehmigungsverfahren helfe, Probleme aus dem Weg zu räumen.
Ich spreche von regelmäßigen Treffen mit den Gemeinden, gemeinsam mit der Regierung, der Bergbaufirma und anderen Partnern, wo wir genau erklären, Schritt für Schritt, was geplant ist.
Ein Radiospot im örtlichen Lokalsender ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, sich ihrer Rechte bewusst zu werden und sich einzumischen für die eigenen Interessen und die der Umwelt. Und auch wenn der Spot das wörtlich nicht sagt, sollen die Jugendlichen sich notfalls auch gegen die Schwersandmultis und die Politiker aussprechen dürfen. Niemand traut sich derzeit, das zu tun, aber gemäß gesetzlichen Vorgaben und internationalen Standards muss die Bevölkerung in Form von öffentlichen Anhörungen und Kommissionen an dem Verfahren zur Genehmigung des Bergbaus auf ihrem Land beteiligt werden. Und zwar auch junge Menschen. Sie stellen die Mehrheit der Bevölkerung. Deshalb die Radiowerbung. Für die Radiospots kommt die deutsche Sektion des Kinderhilfswerks Terre des Hommes auf. Gemeinsam mit einer lokalen Partnerorganisation namens Kuvuku JDA, Jugend, Entwicklung und Umwelt, setzt sich Terre des Hommes dafür ein, dass auch Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre beim Thema Schwersandabbau mitreden können. Auch in Sambia und Simbabwe will die Organisation erreichen, dass die Bevölkerung besser informiert und beteiligt wird an Entscheidungen über die Gewinnung von Gold, Eisenerz oder eben Schwermineralsanden. Terre des Hommes-Sprecherin Iris Stolz.
Es geht um drei Aspekte, und zwar zum einen die Information der lokalen Bevölkerung über Risiken und über Gefahren der extraktiven Industrie, dann um die Stärkung der lokalen Bevölkerung, damit sie ihre Rechte kennen und besser durchsetzen können. Und wir arbeiten dabei hauptsächlich mit den Jugendlichen. Und der dritte wichtige Aspekt ist, wir wollen den Unternehmen das sind ja meist große Konzerne, klar machen, euer Handeln wird beobachtet, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt.
7 Umweltclubs sind aus der Initiative von Terre des Hommes hervorgegangen. Das sind Vereine junger Menschen, die sich informieren, vernetzen und auf die regelmäßigen öffentlichen Anhörungen zum Schwersandabbau vorbereiten, so wie der 20-jährige Arthur Alexandre Nyamposa. Er vertritt den Club Ambiental, den Umweltclub des Dorfes Madonga. Hauptberuflich fährt er ein Pickup-Taxi durchs Gebüsch zwischen der Kreisstadt Jangamo und Madonga. Das Dorf selbst wird zwar nicht abgegraben, könnte aber wegen des zu erwartenden Schwerlastverkehrs wegen Staub und anderer Umwelteinflüsse unter dem Schwersandabbau zu leiden haben. Arthur Nyamposa macht sich Sorgen wegen möglicher bleibender Umweltschäden, denn niemand wisse, ob sich die Natur erholen werde, wenn die Dünen renaturiert, also in den alten Zustand, zurückversetzt würden.
Für mich ist die Umwelt wichtiger als ein Arbeitsplatz im Bergbau. Was nutzt mir ein Job, wenn die Umwelt zerstört wird? Dann komme ich nach Hause und die Luft ist schlecht. Und wenn ich das Fenster aufmache, kommen Abgase herein, Qualm und Lärm. Das wäre sehr schlecht. Deswegen ist es sinnvoll, die Umwelt für wichtiger zu erachten als die Wirtschaft.
Então, vale a pena ter ecologia do que economia.
Quantos bens? São 55 casas. 17, nós temos.
Arthur Nyamposa ist auch auf einer Consulta Publica in der Provinzhauptstadt Inhambane anzutreffen. Auf dieser Versammlung wird das erste Umweltgutachten über das Bergbauprojekt vorgestellt. Bezahlt hat es die Firma Mutamba Mineral Sands selbst. Es fällt sehr negativ aus, obwohl es viele Aspekte noch nicht einmal berücksichtigt. Weder Auswirkungen auf den Verkehr noch Klimaeffekte. Die Frage nachhaltiger Renaturierung wird nicht gestellt und die bedrohte Tierwelt, dazu zählen 230 Vogelarten, außerdem Schlangen und Fledermäuse, sie kommen im Gutachten nur am Rande vor. Trotzdem kommt Gutachter Daniel Zacharias zu dem Schluss, es sei vertretbar, dem Bergbau in den Dünen keine Steine in den Weg zu legen. Nach der Anhörung beharrt er darauf, seine Studie sei für das Publikum vereinfacht und gekürzt worden. Seine Empfehlung sei keine Gefälligkeit an den Auftraggeber.
Nach dem, was das Untersuchungsteam herausgefunden hat, sind die Bedingungen gegeben, das Projekt zu starten. Es gibt mehr positive als negative Auswirkungen. Das betrifft nicht nur die Umwelt, sondern auch soziale und ökonomische Komponenten. Im betroffenen Gebiet leben nicht sehr viele Menschen. Auch die biologische Vielfalt der Pflanzenwelt ist nicht sehr groß. Es ist möglich, den größten Teil der Schäden wieder zu beheben. Und deswegen kann das Projekt stattfinden.
Nicht er sei von dem Bergbauunternehmen abhängig, das ihn bezahle, sagt Gutachter Zacharias, sondern umgekehrt. Das Unternehmen müsse seinem Rat folgen, insbesondere bei der baldigen Renaturierung der Sandgruben. Der fruchtbare Oberboden werde extra abgegraben und eingelagert, um dann über den wieder aufgefüllten Gruben wieder ausgebracht zu werden. Umweltgutachter Zacharias sieht sogar die Möglichkeit gegeben, mit den Mitteln der Investoren eine ökologische Aufwertung der Flächen zu erreichen und dort den ursprünglichen Dünenwald wieder anzupflanzen. Ist es also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten? Am Rande der öffentlichen Anhörungen werden Zweifel laut. Man habe in Mosambik schon schlechte Erfahrungen gemacht, sagt etwa Nelson Alfredo von der Umweltorganisation Centro Terra Viva. Die größten Probleme entstehen seiner Meinung nach immer bei der geplanten Umsiedlung von Dörfern.
Wie genau wird die Umsiedlung erfolgen und berücksichtigt sie alle Punkte, die mit einem Umzug der Gemeinden von Punkt A nach Punkt B verbunden sind? Da gibt es ja nicht nur die wirtschaftlichen Fragen, sondern auch Umweltaspekte, soziale und kulturelle Fragen. Und das alles macht uns große Sorgen.
Solche Einwände pflegt die Regierung in Maputo gern beiseite zu wischen und gewünschte Projekte durchzuwinken, etwa im Fall einer Zementfabrik im Süden Maputos oder im Fall eines schwimmenden Kraftwerks auf Schwerölbasis vor der Küste. Doch diesmal scheint man gewillt, genauer hinzuschauen. Josefa Yussa arbeitet im Umweltministerium in Maputo in der Abteilung für Umweltgutachten. Sie ist eigens nach Inhambane gereist, um bei der öffentlichen Anhörung ihr Missfallen zum Ausdruck zu bringen. Etwa darüber, dass das von Mutamba Mineral Sands vorgelegte Kartenmaterial zu unpräzise sei. Generell begrüßt Josefa Yussa den Schwersandabbau im Land. Er müsse nur besser überwacht werden.
O país tem que desenvolver.
Unser Land muss sich entwickeln können. Die Folgen müssen wir eben ausgleichen. Es geht ja in diesem Fall des Schwersandabbaus vor allem darum, wo das stattfindet, in einem Küstengebiet. Wenn das nicht genau kontrolliert wird, werden die Grenzen des Bergbaus überschritten und verschoben. Wir haben aber eine strenge Regelung zum Schutz von Küste und Ozean. Es muss einen mindestens 100 Meter breiten Schutzstreifen geben. Aber oft befinden sich die Rohstoffe innerhalb dieses Schutzstreifens. Das ist das große Problem, mit dem wir uns herumschlagen.
Sprich, manche Unternehmen fördern offenbar dort, wo sie es nicht dürfen. Das soll in Yambane vermieden werden. Noch verfügt die Firma Mutamba Mineral Sands weder über Landnutzungsrechte noch eine Fördererlaubnis. Doch dem Augenschein nach schafft sie bereits Fakten. Den Firmensitz im Landkreis Jangamo umgibt schon jetzt ein Ring gefällter Bäume rund um eine riesige Sandfläche. Darüber erhebt sich eine spiralförmige Rutsche. Die Rutsche ist ein Wendelscheider, wie es in der Fachsprache heißt. Er trennt mittels Schwerkraft die wertvollen Schwersande vom Rest. Die Mitarbeiter selbst dürfen zwar mit der Presse sprechen, aber jedes Zitat muss autorisiert werden. Seit kurzem sei ein Mediziner eigens für Notfälle eingestellt worden, sagt einer der leitenden Angestellten. Aber ein Serum gegen Schlangenbisse, vor allem gegen das Gift der Puffottern, habe dieser noch nicht vorrätig. Neben Giftschlangen bestünde das größte Berufsrisiko der Bergleute derzeit noch darin, dass ihnen eine Kokosnuss auf den Kopf falle. Aber schon bald rechne man mit dem Beginn des Bergbaus. Das Setting auf dem Firmengelände macht jedenfalls ganz den Eindruck, dass niemand damit rechnet, der Schwermineralsandabbau könne noch unterbunden werden. Warum auch? Die Beziehungen zur Bevölkerung seien hervorragend. Man helfe ihr schon seit Jahren, sagt der leitende Geologe Elias Ruggero Nyantumbo.
Das Unternehmen trägt soziale Verantwortung in den Gemeinden. Wir haben hier in Jangamo und im Nachbardistrikt mehrere Brunnen rehabilitiert. Wir spenden außerdem häufig Material für die Schulen und auch für die Krankenhäuser.
Doch allen guten Absichten zum Trotz, Umweltschützer in der Hauptstadt Maputo bleiben skeptisch. Mosambik laufe Gefahr, zu einem ökologischen Problemfall zu verkommen. Es würden Praktiken erlaubt, die in den meisten entwickelten Industrieländern schwer vorstellbar wären, sagt die Umweltrechtlerin Leopoldina Gouveia von der Organisation Natural Justice. Sie und einige Verbündete erwägen inzwischen, rechtliche Schritte einzuleiten gegen den Schwermineralsandabbau in Inyambanes Dünenlandschaft.
You know, we can also see like the environmental impacts of the activities and challenge.
Wir können dagegen vorgehen, zum Beispiel aus umweltrechtlichen Gründen. Aber wir können nicht garantieren, dass dabei ein positives Ergebnis herauskommt.
Eine Garantie gibt es in Mosambik meist nur dafür, dass geschieht, was die herrschende Elite der Frelimo-Partei möchte. Mitglieder dieser Elite, darunter Familienangehörige der Ex-Präsidenten Machel, Chissano und Gebusa, sie sollen nach Informationen des Mosambik-Experten Joseph Hanlon an Konzessionen für das Schürfen von Schwermineralsanden beteiligt sein.
Eine Beteiligung, die sich für die Menschen vor Ort ja leider oft nicht so auszahlt. Aber nun gibt es neben den Schwersanden ja auch noch viele andere Rohstoffe in Mosambik, die die Welt interessieren. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region, Jana Gent. Hallo.
Hallo.
Von besonderem Interesse sind derzeit natürlich die Erdgasvorkommen, die offshore vor der Küste der nördlichen Provinz Cabo Delgado entdeckt wurden und die gerade wohl die größten Hoffnungen in Mosambik auf einen Aufschwung nähren. Aber über welche weiteren Ressourcen verfügt denn das Land noch und wie werden die derzeit ausgebeutet?
Ja, also das Erdgas, das muss man ja mal sagen, das ist wirklich das Exportgut schlechthin. Also zumindest könnte es das sein. Das ist jetzt angelaufen, das wurde mal gestoppt, aber es soll auch bald wieder losgehen. Also kurzum, das entwickelt sich noch. Aber vom Gas abgesehen gibt es ganz im Norden des Landes auch eine Rubinmine. Uran ist entdeckt worden und insgesamt muss man sagen, hat Mosambik ein enormes Potenzial auch an anderen Rohstoffen. Es gibt reichhaltige Vorkommen an Kohle, an Graphit, an Salz, an Bauxit. Es gibt Eisenerze, Aluminium, Titan. Es gibt aber auch Gold und auch noch andere Edelsteine als Rubine, aber die werden bisher ja kaum noch abgebaut, unter anderem auch, weil die Infrastruktur schlecht ist in Mosambik. Aber dennoch muss man sagen, dass es in den vergangenen Jahren einfach verstärkt Aktivitäten gab, um die Gegenden zu erschließen, in denen man auch etwas abbauen könnte.
Die für ausländische Investoren relevante Gesetzgebung, die scheint ja, wie wir auch eben im Feature gehört haben, in Mosambik vergleichsweise freundlich gestaltet zu sein, wenn man das mal so formulieren will. Welche Länder investieren denn hier in welche Bereiche?
Ja, also wenn wir von Erdgas reden, dann sind das zuallererst mal zwei europäische Mineralölkonzerne. Das sind Total aus Frankreich und Eni aus Italien. Total, das macht alles offshore vor der Halbinsel Afungi und Eni hat seine ganze Ausrüstung auf einem einzigen Schiff dort. Total, das hat aus Sicherheitsgründen seine Produktion 2021 gestoppt, überlegt aber jetzt ab Juli wieder anzufangen, nachdem sich die Situation dort etwas beruhigt hat. Das ist ja immerhin auch die größte Investition des Unternehmens in ganz Afrika. Total investiert 20 Milliarden US-Dollar. Aber der Chef war gerade in Maputo und hat Sicherheits- und finanzielle Garantien gefordert, damit im Juli alles wieder anlaufen kann. In den Startlöchern steht auch noch ein dritter Akteur, das US-amerikanische Unternehmen ExxonMobil. Das hat schon Lizenzen erworben. Und gemeinsam investieren Total und Exxon 50 Milliarden US-Dollar. Sie sprechen vom größten Erdgasvorkommen der Welt. Und auch die Weltbank überlebt derzeit übrigens, die Gasförderung in Mosambik zu unterstützen, weil sie sagt, es gebe wegen des Kriegs in der Ukraine weltweit einen gestiegenen Bedarf an Gas. Aber wenn es um Energie geht, dann ist auch das Nachbarland Südafrika dabei. In Mosambik gibt es ja zwei riesige Wasserkraftwerke und das Potenzial für andere erneuerbare Energien, das ist auch riesig.
Welche Erfahrungen haben denn bislang die Menschen in Mosambik selbst bisher mit diesen Investitionen gemacht? Also inwieweit haben die auch vor Ort von einem Entwicklungsschub profitiert? Gerade das Beispiel Stromerzeugung, da sieht man ja, da gibt es so ein riesiges Wasserkraftwerk im Land. Der größere Teil der hier erzeugten Elektrizität, der wird aber in das Nachbarland Südafrika exportiert und verbleibt eben nicht in Mosambik, wo ja nur knapp ein Drittel der EinwohnerInnen tatsächlich Zugang zu einem Stromanschluss haben. Ist das so ein Missverhältnis, das sich in allen Bereichen so wiederfindet? Oder erkennen Sie da schon ein Bemühen, auch so eine Art Win-Win-Situation für die lokale Bevölkerung herzustellen?
Naja, von Win-Win würde ich tatsächlich noch nicht reden wollen. Man muss schon ehrlich sagen, dass es vielen Menschen nichts bringt. Es gibt eigentlich nur einzelne Menschen, die profitieren. Also vor Ort gibt es jeweils ja schon einige Leute, die Arbeit haben oder von Ausländern leben, weil diese eben auch wohnen, essen und einkaufen wollen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und auch bezahlen können. Aber das muss man klar sagen, das meiste Geld bleibt unterm Strich bei Eliten in Maputo hängen. Dort profitieren Politiker und Geschäftsleute davon, weil einfach alles Geld, das etwa Total und Eni zahlen, in die Hauptstadt fließt. Was man bisher aber an Guten sehen kann, das ist höchstens, dass Total im Süden von der Provinz Cabo Delgado eine Schule und auch ein Feldkrankenhaus betreibt. Und das ist, glaube ich, dann durchaus auch sicherlich eine Verbesserung der Umstände von vielen Menschen. Aber generell ist meine Beobachtung, wann immer ich vor Ort in Mosambik unterwegs war, die normalen Menschen haben eher nichts von den Bodenschätzen.
Auf der anderen Seite zahlen ja auch Investoren mitunter in Mosambik einen Preis. Mosambik ist kein besonders sicheres Land für Investitionen. In internationalen Rankings wie diesem Doing Business Report der Weltbank oder auch dem Index der Korruptionswahrnehmung von Transparency International, da rangiert Mosambik ziemlich weit hinten. Und auch die Sicherheitslage ist ja aufgrund der islamistischen Terrorgruppen im Norden des Landes ziemlich prekär. Wie wirkt sich das denn aus?
Naja, also klar ist, dass die Sicherheit für die Unternehmen ein großes Argument ist, weil weder ausländische Truppen noch das mosambikanische Militär in der Lage waren, die Dschihadisten im Norden, also in der Provinz Cabo Delgado, über Jahre hinweg auf Abstand zu halten. Tausende Menschen sind dort ja teils grausam getötet worden. Und die Unternehmen selbst haben für ihre Sicherheit gesorgt und haben, um ihre Investitionen zu schützen, auch Firmen engagiert, was aber auch keine komfortable Lösung war und ist, weil es eben auch dafür sorgt, dass Förderung unterbrochen wird und dann im Grunde niemand was davon hat. Man muss aber auch klar sagen, dass Tausende von Soldaten in der Region sind, aus Ruanda zum Beispiel und aus Tansania. Dazu kommt auch europäische Ausbilder, offiziell von der EU entsandt übrigens. Die bilden seit einiger Zeit das mosambikanische Militär aus, damit irgendwann mal das Wirrwarr all dieser verschiedenen Truppen eine Struktur bekommt. Also für Investoren, glaube ich, ist das immer ein Abwägen. Lohnt sich der Profit, den ich mir erwarte, wenn ich so hohe Kosten auch in Sicherheit stecken muss? Also ein normaler Wirtschaftsstandort, wie man das aus Europa kennt, ist Mosambik einfach noch nicht. Auch wenn die Regierung, ja, das muss man in letzter Zeit auch immer wieder sagen, Investoren ja versichert, dass die Situation seit September vergangenen Jahres ruhiger und auch stabiler geworden ist.
Sehen Sie denn auch einen Zusammenhang zwischen der Korruption im Land, dem Agieren internationaler Konzerne, die das Land ausbeuten, ohne dass sich das wirklich für die Bevölkerung irgendwie auszahlt, und der Zunahme von Terror?
Ja, also ich glaube eindeutig, das hängt schon alles irgendwie zusammen. Ja, man kann das ja irgendwie schon als Fluch der Ressourcen bezeichnen, in Kombination mit all den ungelösten Problemen, die Mosambik auch hat. Also im Norden des Landes zum Beispiel, da lebt ja eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung, die von der Regierung im weit entfernten Maputo, wo mehrheitlich Christen leben, schon seit vielen Jahren völlig vernachlässigt sind. Und da wurden Geschäfte früher ja höchstens illegal gemacht, mit Rauschgift, mit Waffen oder Wildtieren. Also von einer entwickelten Infrastruktur konnte man da in Cabo Delgado überhaupt nicht reden. Und natürlich gibt es dann Hoffnungen. Natürlich haben viele Menschen geglaubt, dass sie von dem Kuchen der Rohstoffe auch ein bisschen was abbekommen würden. Und auch die Rebellen haben das gedacht. Und deshalb haben sich überhaupt Menschen den Dschihadisten angeschlossen. Und deshalb konnten auch Gräueltaten verübt werden. Also das war 2011, als die riesigen Gasfelder entdeckt wurden. Und erst als die Investitionen klar waren und der ganze Rahmen, da haben die Angriffe überhaupt begonnen. Das war 2017. Und die Regierung argumentiert ja, dass wegen der dschihadistischen Gruppen der Norden gar keine Chance hat, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Aber diese Dschihadisten haben eben auch Nährboden dort. Ich glaube, man kann sagen, viele Probleme im Land müssen einfach noch gelöst werden und dann auch politisch auf eine breite Basis gestellt werden, damit zum einen Wirtschaftsprojekte ihre Potenziale entfalten können und zum anderen eben auch die komplette Bevölkerung etwas davon hat.
Sagt Jana Gent, unsere Korrespondentin für die Region zum Rohstoffabbau in Mosambik. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war die Weltzeit für heute. Morgen fragen wir hier im Podcast, wie Diplomatie eigentlich funktionieren kann und soll, wenn alle Kanäle geschlossen werden. Eine gute Frage, auf die es morgen Antworten gibt. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und bis bald.